Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von PADAFÜ, dem Paderborner Physik-Podcast. Mein Gast heute ist Dr. Christoph Altner. Christoph ist hier an der Uni Paderborn akademischer Rat, also man muss kein Professor sein, um an der Uni zu arbeiten. Und zwar im Institut für Photonische Quantensysteme, dem FOX, hier in Paderborn. Da ist er Leiter für die Infrastruktur und weiterhin ist er Mitglied im Sonderforschungsbereich TER 142, von dem wir schon mal ein bisschen gehört haben. Christoph ist tatsächlich ein echtes Eigengewächs der Uni Paderborn. Bis 2013 hat er hier studiert, bis 2019 dann promoviert und seitdem ist er hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Nach der Promotion hat er direkt die Gruppenleitung im Bereich Technologie in der Arbeitsgruppe für integrierte Quantenoptik übernommen und seit kurzem ist er eben im FOX tätig. Christoph, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Dann wollen wir direkt mal einsteigen mit ein paar kleinen Fragen zum Mitdenken, sodass ihr auch wieder eine Idee kriegt, worum es denn heute überhaupt geht.
Ja, ich habe mir drei Fragen überlegt, auf die ich im Laufe des Podcasts gerne eingehen möchte. Die erste Frage ist, was ist der kleinste Pinsel der Welt? Die zweite Frage, warum ist im Reinraum alles gelb? Und die dritte, warum baut man ein Labor ohne Fenster?
Wir sehen, es wird richtig künstlerisch heute. Gut, dann habe ich jetzt eben eine kleine Frage an dich. Was ist denn für dich Physik?
Physik, das ist eine gute Frage. Physik ist für mich, die Natur zu verstehen und aus den Erkenntnissen neue Dinge zu schaffen.
Neue Dinge versuchen wir immer in der Uni zu schaffen. Das ist das, was es so faszinierend macht. Man fragt sich Sachen, die sich vorher noch kein Mensch auf der Welt gefragt hat. Gut, wo wir beim Fragenstellen dann sind, kommen wir jetzt auch direkt zur ersten Rubrik der Forschungsfrage. Wir haben ja gehört, du warst in der Arbeitsgruppe für integrierte Quantenoptik. Was ist das denn so kurz gesagt und was hast du da so gemacht im Laufe der Zeit?
Ja, die integrierte Quantenoptik befasst sich mit Licht und Lichtteilchen und integriert, weil wir alles auf einem Chip, auf einem Bauteil machen. Und so ein Bauteil, das muss hergestellt werden und das war meine Aufgabe, als ich hier angefangen habe.
Okay, also ein Chip klingt dann ja schon irgendwie nach Computer. Also habt ihr euch irgendwie mit Grundlagen auch Richtung Quantencomputer dann?
Ja, das geht in die richtige Richtung, aber wir haben viel grundlegender uns die Sachen angeschaut. Und wenn man an einen Computer denkt, dann denkt man als allererstes an Elektronen und Platinen. Wir arbeiten aber eben mit Licht und müssen jetzt, genau wie bei einem richtigen Computer, auch das Licht leiten können. Wir müssen das Licht schalten können. Und genau solche Leitungen und solche Schalter, die habe ich damals gebaut und vermessen.
Okay, hast du das dann so in der Bachelorphase oder Masterphase gemacht?
Auch, aber angefangen habe ich damit viel früher. Und zwar als studentische Hilfskraft. Als ich im vierten Semester war, habe ich Frau Silberhorn gefragt, ob ich nicht in ihrer Gruppe arbeiten dürfte. Und sie hat ja gesagt. Und daraus ist dann entstanden, dass ich selber als Student in den Reinraum gegangen bin und gelernt habe, wie man eben solche Leiterbahnen für Licht bauen kann. Und bin so schon in die ersten Forschungsfragen mit reingekommen. Und die ersten wirklich eigenen Projekte habe ich dann in der Bachelorarbeit und natürlich dann viel größer in der Masterarbeit bekommen, um dann auch eigene Forschung daran zu machen.
Und darauf aufbauend dann auch in der Promotion.
Genau. Das ist natürlich dann nochmal ein viel größeres Forschungsthema. Da habe ich dann mehrere Jahre dran gearbeitet. Aber auch da ging es immer um die Technologie und den Bau von solchen Bauelementen, wo man Licht manipuliert, schaltet und welche Experimente man dann damit machen kann.
Okay, wir haben dann ja schon gehört, das ist so totale Grundlage für Quantencomputer. Also dafür braucht man das dann irgendwann hoffentlich. Reicht da denn dann so eine Arbeitsgruppe oder vielleicht auch die Physik allein, um das umzusetzen?
Das ist eine schöne Frage. Also das Ziel, den Quantencomputer zu bauen, das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel. Und als einzelne Person ist es sehr, sehr schwierig. Und auch als Gruppe, wie zum Beispiel in der Gruppe von Frau Silberhorn, wenn die alleine versuchen würde, so einen Quantencomputer bauen zu wollen, das ist sehr herausfordernd. Und das ist genau die Idee, die wir verfolgen im FOX, dass eben nicht nur eine Gruppe und noch viel größer gedacht, nicht nur die Experimentalphysiker oder die Experimental- und die theoretischen Physiker, also alle Physiker zusammen, so ein Problem angehen, sondern das Problem ist viel, viel größer. Wir haben also auch Kollegen aus der Informatik, aus der Mathematik, aus der Elektrotechnik, die alle zusammenkommen, um dieses große Ziel, zum Beispiel den Quantencomputer, zu realisieren. Und dafür haben wir das Institut für photonische Quantensysteme, das FOX, das wurde vor kurzem erst gegründet, um hier das Wissen von allen zusammenzubringen. Und wenn man das Wissen zusammenbringen will, dann braucht man auch einen Ort, wo man das kann. Und aus dem Grund sind wir in der glücklichen Situation, dass wir ein neues Gebäude bekommen, das sogenannte FOX Lab, wo eben Labore, Reinräume, Optiklabore und Büroflächen sind, wo dann alle Wissenschaftler zusammen an so einem großen Projekt arbeiten können.
Also darin sind dann die ganzen verschiedenen Arbeitsbereiche wirklich zusammengefasst, sodass man da auch kurze Wege hat.
Genau.
Was muss denn das Gebäude dann leisten? Ihr bekommt ja ein sehr schönes, großes, neues Gebäude gebaut. Was steckt denn da dann drin?
Genau. Wie gesagt, wir haben die Büroflächen. Das heißt, sehr viele Wissenschaftler kommen da an einem Ort zusammen. Wir haben über 1300 Quadratmeter an Büroflächen, wo dann einige hundert Leute untergebracht werden können. Wir haben aber auch Laborflächen. Im Keller untergebracht ist ein sehr großer Reinraum mit fast 1000 Quadratmetern Reinraumfläche. Und das Gebäude selber ist eigentlich ganz interessant aufgebaut. Das ist wie ein Würfel und an den Außenwänden sind die Büros und im inneren Bereich sind dann die optischen Labore. Und die optischen Labore, die haben, weil sie im Innern sind, keine Fenster. Und jetzt kann man sich fragen, warum baut man denn dieses Labor ohne Fenster? Und wie eingangs schon gesagt, wir bauen einen Quantencomputer, einen photonischen Quantencomputer. Das bedeutet, wir arbeiten mit Licht, mit einzelnen Lichtteilchen. Und so ein einzelnes, winziges Lichtteilchen, wenn man das messen möchte, dann braucht man natürlich absolute Dunkelheit. Und das ist einer der Gründe, warum wir keine Fenster in den Laboren haben. Es gibt einen ganz anderen Grund, der ist viel einfacher, aus Sicherheitsgründen. Wir arbeiten nämlich mit großen Lasern in diesen Laboren und so ein Laserstrahl, der darf natürlich nicht aus so einem Labor rausgehen. Daher darf auch keine Scheibe da sein, dass jemand vor dem Labor geblendet wird.
Kennt man ja selbst von Laserpointern, dass man da schon aufpassen muss und ich glaube, eure Laser sind noch eine ganze Nummer größer, stärker.
Das auf jeden Fall.
Da Sicherheitsmaßnahmen als allererstes.
Genau. Und dann bekommen wir noch den Reinraum. Ich habe ja schon gesagt, der ist im Keller. Warum baut man den in den Keller? Die Antwort darauf ist eigentlich relativ einfach. Wir möchten Strukturen herstellen, die winzig klein sind. Kleiner als ein Haar. Wenn man jetzt ein Haar nimmt, ein Haar ist ungefähr 100 Mikrometer groß, das sind 0,1 Millimeter. Das kann man noch mit bloßem Auge sehen. Aber das ist viel zu groß im Vergleich zu dem, was wir machen möchten. Was ist denn jetzt kleiner als so ein Haar? Ein Laserlicht. Nehmen wir Laserlicht. Laserlicht ist ungefähr 100 Mal kleiner, aber ist immer noch viel zu groß, um damit zu arbeiten. Und um in die Strukturgrößen zu kommen, die wir herstellen möchten, müssen wir noch 100 Mal kleiner werden als das Laserlicht. Also 10.000 Mal kleiner als ein Haar. Und dann sind wir bei 10 Nanometern. Und so kleine Strukturen herstellen zu können, die muss man natürlich auch irgendwie malen können. Und wir malen bei uns mit einem ganz kleinen Pinsel. Das Ganze nennt sich Elektronenstrahllithografie. Dabei wird mit Elektronen, die kennt man, wenn man ein Atom sich anschaut, da hat man innen den Kern und außenrum bewegen sich Elektronen. Und diese Elektronen nehmen wir jetzt, um damit das zu malen, was wir gerne auf unserer Probe drauf hätten. Und wenn man so kleine, winzig kleine Linien malen möchte, dann kann man sich vorstellen, dass man einen ganz ruhigen Boden braucht. Denn, machen wir mal ein praktisches Beispiel. Man möchte einen Faden in ein Nadelöhr reinbringen. Das klappt. Wenn man das ein paar Mal übt, bekommt man das gut da rein. Jetzt steht man aber nicht auf einem festen Boden, sondern auf irgendetwas, was wackelt. Zum Beispiel einem Ball oder irgendeinem Untergrund, der sich bewegt. Wenn man dann versucht, in das Nadelöhr reinzukommen, dann trifft man nicht. Aber das ist kein Problem. Dann versucht man es ein zweites Mal, ein drittes Mal und irgendwann ist man drin. Das klappt bei Dingen, die man wiederholen kann. Wenn wir jetzt aber ein Bild malen und wir setzen den Stift an und es wackelt unter uns und wir rutschen ab, dann haben wir den Strich mitten im Bild drin und den können wir nicht wieder rausnehmen. Das heißt, wir müssen das Bild wegwerfen und nochmal von vorne anfangen. Und damit das eben nicht passiert, brauchen wir einen ganz festen Boden unter uns, wo eben keine Bewegungen sind, damit wir ganz gerade Linien malen können, genau so, wie wir sie uns vorstellen und wie wir sie benötigen für die Computerchips, die wir eben bauen.
Und dann winzige Bilder zu malen.
Und das ist einer der kleinsten Pinsel der Welt, die man so benutzen kann. Und die Frage, die sie daran anschließt, ja, das ist jetzt interessant, das ist Elektronen und kleine Bilder, aber wenn ich ein Bild male und einen Pinsel habe, dann habe ich ja immer Farbe auf meinem Pinsel, mit dem ich male. Wo ist denn da die Farbe? Das ist eine gute Frage. Die Farbe ist anders, als man das so vom Malkasten her kennt, nicht auf dem Pinsel, sondern die ist direkt auf unserer Probe und wir malen mit dem Pinsel dann in der Farbe, die direkt auf der Probe drauf ist. Und diese Farbe, die wir haben, das nennt sich Fotolack. Und dieser Lack, der reagiert in den meisten Fällen mit UV-Licht. Das heißt, man muss nicht mit Elektronen schreiben, man kann auch Licht verwenden, UV-Licht. Und UV-Licht ist meistens so im blauen Bereich, wenn man es gerade noch sehen kann. Bedeutet für uns, wenn wir im Labor stehen, dann ist blaues Licht im Labor gar nicht gut, weil das die Farbe, die wir benutzen, verändert. Und aus dem Grund haben wir bei uns in den Laboren im Reinraum das blaue Licht ausgesperrt. Wir haben kein blaues Licht mehr. Und wenn man das blaue Licht wegnimmt, dann bleibt nur noch grünes und rotes Licht übrig. Und das zusammengemischt gibt Gelb. Und aus dem Grund sind bei uns die Laborbereiche, das ist natürlich nicht überall, aber überall da, wo wir mit der Farbe arbeiten, haben wir nur gelbes Licht und alle Fensterscheiben sind gelb abgeklebt, dass kein blaues Licht mehr in den Raum reinkommen kann. Und daher erscheint alles gelb in dem Raum.
Worauf man so alles achten muss, wenn man so einen Raum konstruiert, da muss man erstmal drauf kommen. Wenn jetzt jemand sagt, boah, das finde ich spannend, was er erzählt, was würdest du denn dann empfehlen?
wenn mich jemand fragt, wow, spannend, kann ich das vielleicht mal selber sehen? Das kann ich sehr gut beantworten mit einem Ja. Gerade wenn man hier an der Universität Paderborn studiert, Physik studiert insbesondere, dann hat man die Möglichkeit, schon sehr früh im Studium in die Labore reinzugehen, erste eigene Forschungsprojekte und Experimente zu machen. Und alles, was man dafür machen muss, ist den Professor oder, wenn man sich nicht direkt an den Professor wenden möchte, irgendjemanden aus der Gruppe mal ansprechen und sagen, hier, ich bin Person XY, ich würde gerne im Labor arbeiten, gibt es da Möglichkeiten, darf ich mir das vielleicht mal anschauen? Und in den allermeisten Fällen klappt das auch, dass man dann schon vor der Bachelorarbeit die Möglichkeit hat, in die Labore reinzuschnuppern, zu schauen kann, was kann ich denn machen? Macht mir das Spaß? Man kann sich selber mal ausprobieren und kann so schon erste Erfahrungen sammeln. Und das hat mir auch geholfen im Studium, denn gerade das Grundstudium ist häufig sehr theoretisch, dass man dann sehr schnell merkt, wofür lerne ich das überhaupt und wofür brauche ich das? Und meine Motivation hat sich immens gesteigert, als ich dann im Labor war und gemerkt habe, oh, das ist wichtig, das brauche ich.
Und man kriegt direkt eine Idee, wo man vielleicht mal seine Bachelorarbeit, später Masterarbeit schreiben kann.
Absolut.
Gut, das sind wir schon so ein bisschen beim Werdegang und kommen damit auch schon zur nächsten Rubrik, nämlich Alle Wege führen nach Paderborn. Das war bei dir ja jetzt ein recht kurzer Weg. Du kommst ja hier aus der Gegend und hast ja deinen gesamten akademischen Werdegang hier gemacht, aber trotzdem hast du einen etwas ungewöhnlichen Weg zum Studium gehabt.
Genau. Ich habe, nachdem ich auf der Realschule war, kein reguläres Abitur auf einem Gymnasium gemacht, sondern ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht zum physikalisch-technischen Assistenten. Parallel zu der Ausbildung gab es das Fachabitur. Das bedeutet, nach der Ausbildung hatte ich auch direkt das Fachabitur und habe dann nach der Ausbildung und dem Fachabitur noch ein Jahr mein Vollabitur gemacht und bin dann hier an die Universität gekommen, um Physik zu studieren.
Also hast du dich ja auch in der Ausbildung schon intensiv mit Physik beschäftigt, nur aus einem anderen Blickwinkel. Weniger theoretisch, stärker praktisch orientiert, oder?
Absolut. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, denn das war wirklich ein großes Kontrastprogramm zum Studium. Ich habe sehr viele Dinge gelernt, die im Studium gar nicht drankommen können. Die Ausbildung umfasste logischerweise die grundlegenden physikalischen Aspekte, aber wir haben auch sehr viel Handwerkliches gelernt. Wir haben Drehen gelernt, wir haben Schweißen gelernt, wir haben Materialanalysen gelernt, wir haben eigene kleine Projekte gemacht, wo wir einen Tacho an einem Go-Kart gebaut haben und selber programmiert haben. Das heißt, die Ausbildung war schon sehr praktisch ausgelegt und das kommt mir natürlich jetzt sehr zugute.
Und im Studium wahrscheinlich auch schon.
Absolut.
Und wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du das wieder so machen mit der Ausbildung und danach studieren?
Definitiv. Also das, was ich da gelernt habe, hätte ich durch den rein schulischen Weg nicht lernen können. Und es hat mir den Start ins Studium auch deutlich vereinfacht. Gerade den Start in die Physikvorlesung, der war für mich ganz einfach. Ich sage jetzt mal, das kannte ich schon alles. Aber es ist nicht alles einfach gewesen. Die Physik war deutlich einfacher. Die mathematischen Grundlagen, da musste ich sehr hart für arbeiten. Das war nicht so einfach. Aber man konnte ja beides kombinieren. Die Physik war leichter, damit konnte ich mich stärker auf die Mathematik konzentrieren. Und so hat das Studium ja auch ohne Probleme geklappt.
Sonst wärst du jetzt nicht hier. Gut, also ist auch eine Möglichkeit. Man muss nicht immer Abitur machen und dann direkt an die Uni. Es gibt da ganz verschiedene Wege, die zu einer Karriere in der Physik führen können. Gut, dann kommen wir mal zur letzten größeren Rubrik und wollen mal ein bisschen was über dich hören. Und zwar geht es um Kaffee oder Tee. Also, was trinkst du lieber?
Ja, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Morgens ist es definitiv der Kaffee, nachmittags wird es eher der Tee.
Eine besondere Sorte?
Wenn, dann irgendwas Richtung Früchte.
Okay, und dein Lieblingsort hier in Paderborn oder in der Umgebung, was ist das?
Oh, da nenne ich als allererstes das Ellerbachtal. Das ist, wenn man aus Paderborn rausgeht, Richtung Dahl, das Höhengebiet bis in das Tal dann rein, wo man schön laufen kann, wo man wandern kann und wo man nach einem harten Tag in der Uni, wo man viel Zahlen vielleicht hin und her geschoben hat, wo man viele Formeln gelöst hat, wo man vielleicht viel in den Computer geguckt hat, dass man den Kopf wieder frei kriegt, dass man in die Natur gucken kann und dass man wirklich im Grünen ist. Und das ist ein Riesenvorteil von Paderborn. Innerhalb von 5 Minuten ist man da.
Ja, das ist eine schöne Sache. Ne? Man braucht nicht ewig, bis man mal irgendwo wirklich draußen ist. Da ist so eine nicht ganz so große Großstadt doch was Feines. Und wenn du keine Physik machst, ist das dann auch da deine Lieblingsbeschäftigung?
Ich würde sagen, ja. Dass ich rausgehe in die Natur, das mache ich schon am liebsten.
Und dann natürlich die große Frage, was wolltest du als Kind damals werden?
Definitiv kein Physiker, aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann merke ich, dass ich schon in der Realschule ein großes Interesse an Physik hatte und mich wirklich reingekniet habe und mir, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, den Stoff auch immer wieder angeschaut habe. Aber realisiert habe ich das damals noch nicht, dass ich so einen Spaß an Physik habe. Das kam tatsächlich erst in der Ausbildung, mittendrin.
Ja, und war dann ja erfolgreich. Gut, dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für den schönen Einblick in deine Forschung, ins Fox und auch in dich als Mensch. Und ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal, wenn das Gebäude ein bisschen weiter ist. Dann gibt es ja sicherlich viele spannende Neuigkeiten. Und wir können uns dann in einem Monat wieder hören. Ihr wisst, ihr findet uns auf Spotify oder bei uns auf der Homepage. Und auf der Homepage könnt ihr auch Fragen an uns schicken, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was ihr schon immer eine Physikerin oder einen Physiker fragen wolltet. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.